Was ist mit den Dämonen? Das ist ja so ein bisschen gruseliges Thema. In meiner Jugend war es dann schick, sich die Mutprobe zu liefern und den Exorzisten anzugucken. Oder Rosemary's Baby oder was da noch so für Titel gab. Aber inzwischen ist das ja Pipifax. Wenn ich das vergleiche, was bei Hunger Games für Gestalten auftreten oder für sonst noch für Sachen, ihr wisst, wovon ich spreche. Es ist immer wieder eine merkwürdige Lust von uns Menschen, uns selber so ein bisschen Angst zu machen, uns selber so ein bisschen zu erschrecken und mit dem Begriff von den Dämonen, von dem Bösen zu spielen. Das ist auch so dieses Gefühl, wenn ich es beschreibe, wenn ich damit umgehe, dann habe ich es im Griff. Was für ein Irrtum. Das Thema Dämonen, Teufel, das Böse spaltet uns. Und das ist vielleicht schon typisch für das Wesen und das Unwesen vor allen Dingen von Dämonen. Die eine Seite bestreitet ihr Sein einfach. Und die andere Seite befürchtet hinter jedem zweiten Busch einen Dämon. Das Thema löst Unsicherheit und Angst aus. Oder es verführt zu großer, allzu großer Selbstgewissheit. Meiner Meinung und nach meinem Glauben nach gibt es Dämonen. Allerdings, aus dem Mund eines katholischen Exorzisten, ungefähr nur halb so viele, wie vermutet werden. Also die werden ja immer amtlich gerufen praktisch und es stellt sich also heraus, dass mindestens die Hälfte von diesen Fällen, und ich meine, wann bestellt man schon einen Exorzisten, eben andere Gründe haben, eine andere Ursache haben, von katholischer Seite zumindest, falls nicht so betrachtet werden. Und es ist sicher gut, nicht an Dämonen zu glauben. Aber es ist klug, Respekt vor ihnen zu haben. Es ist gut, keine Angst vor ihnen zu haben. Aber es ist gut, zu wissen, was mich da erwarten könnte. Wenn man es einfach beschreiben will, dann sind Dämonen Ex-Engel, die sich für die Gegenseite entschlossen haben oder entschieden haben. Und das kommt gar nicht so selten vor, auch nach den katholischen Berechnungen, die da etwas griffiger sind als auf evangelischer Seite. Es ist ungefähr ein Drittel der Engel gewesen, die sich entschlossen haben, die Himmel zu verlassen und sich zum Feind Gottes zu erklären. Und das ist ja immer schwierig, wenn wir an die Bibelstelle denken, dass Jesus sagt, ich sah den Satan vom Himmel stürzen. Mit Zeitebenen geht die Bibel anders um als wir. Ist das also vor ewigen Zeiten schon passiert? Passiert das jetzt immer wieder? Wir wissen das nicht so genau. Dämonen sind also, das ist das erste Wichtige, sind geschaffene Wesen. Das sind keine Götter. Und sie sind auch nicht allmächtig. Und wir sollen sie auch nicht allmächtig machen, durch unsere Angst davor oder durch unsere allzu große Beschäftigung mit ihnen. Sie sind deshalb, weil sie geschaffen sind, nicht ewig, sondern sie sind endlich. Sie kennen Gott, weil sie kommen ja da, wo Gott allgegenwärtig und direkt erfahrbar und ansichtig ist. Daher kommen sie ja. Sie kennen Gott also und deshalb fürchten sie sich vor ihm, vor seiner Allmacht und auch vor seinen Strafen. Und sie fürchten sich vor Jesus, denn sie wissen, dass die Macht der Liebe Jesu Christi ihr Ende ist. Wenn die Liebe Jesu Christi ganz zum Zuge kommen wird, ist das Ende aller Dämonen und allen Bösens. Und da gibt es sogar eine Textstelle, die das belegt, in Matthäus 8, 29. Da geht es um zwei Menschen, die, wie das eben damals beschrieben wurde, von Dämonen besessen waren. Und Jesus geht auf sie zu und treibt diese Dämonen aus. Und diese Dämonen sind voller Entsetzen, weil sie sagen, willst du uns schon vor der Zeit uns ein Ende machen? Das heißt, sie wissen, sie haben einen bestimmten Zeitraum bemessen, wo sie ihr Unwesen treiben können und dann wird das irgendwann vorbei sein. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Dämonen immer so unruhig sind. Die wissen, dass sie nur eine bestimmte Zeit haben und dass diese Zeit vermutlich für sie schlecht ausgehen wird. Das ist übrigens diese Geschichte mit den Schweinen, wo Jesus praktisch die Dämonen dann in die Schweine jagt und die Schweine rasen in den nächstbesten See. Dämonen wissen, dass sie endlich sind. Sie fürchten sich vor Gott, fürchten sich vor den Strafen. Und sie haben keinen wirklichen Platz zwischen Himmel und Hölle. Es ist nicht so richtig klar, wo sie hingehören, weil sie sich ja also in einem Zwischenbereich befinden. Und darum vertreiben sie ständig Unruhe und sie suchen sich sozusagen einen Wirt. Sie suchen sich ein Wesen, in dem sie sich festmachen können, das sie besitzen können. Und so ergreifen sie Besitz von Menschen. Und diese Menschen sind dann nicht mehr die Herren in eigenem Haus. Man merkt das an der Unruhe, die in ihnen ist, und man merkt es daran, wie sie geplagt sind. Wie sie ständig etwas tun, was ihnen eigentlich selber schadet, was ihnen selber entgegen ist und wo sie alle möglichen klugen Einsichten und Hinweise, wie ihr Zustand doch besserungswürdig wäre, nicht annehmen. Gar nicht fähig dazu sind, sie anzunehmen. Wir lesen viele dieser Beschreibungen im Neuen Testament. Wenn wir die Beschreibungen lesen, dann sehen wir, dass diese Beschreibungen sehr ähnlich sind dem, was wir heute psychische Erkrankungen nennen. Wahnvorstellungen, Schizophrenie, Anfallsleiden, Selbstverletzungen. Geistige Einschränkung. Erkrankungen, die heute durch Medikamente und Therapie, ich will nicht sagen beheilbar, aber doch zumindest behandelbar sind. Und wo es billig und gut und angesagt ist, diese Mittel zu verwenden und diesen Opfern nicht noch zusätzlich das Etikett, du bist ja von einem Dämon besessen, auf die Stirn zu kleben. Trotzdem gibt es Fälle, die bei aller guten Behandlung und guten Begleitung und medikamentöser Einstellung nicht zurechtkommen. Und das kann dann sein, dass Seelsorge und ein Heilungsdienst die Dinge wirklich ändern. Dass man Jesus und seine Austreibung von Dämonen wirklich auf solche Fälle anwenden darf. Aber wie macht Jesus das? Ganz wichtig, es passiert schnell, es passiert unauffällig, es passiert nicht moralisch, du bist schuld, das. Und es passiert möglichst so, dass viele andere es gar nicht mitkriegen. Es ist keine Show, es ist kein geistliches Schauspiel, was da geliefert wird, sondern es geschieht um des Menschen willen, der so geplagt ist. Ihr kennt das Beispiel aus der Synagoge. Gleich als Jesus auftritt, als er sozusagen sich zu seiner Mission bekennt, ist da gleich ein Dämon mitten in der Synagoge. Ein Mensch, der das offensichtlich nicht zurückhalten kann. Und Jesus heilt ihn, aber ohne groß darüber zu reden. Ein anderes Beispiel, da sind es die Jünger, die das tun. Also diese Gabe von Jesus, diese Fähigkeit beschränkt sich nicht auf Jesus allein, sondern sie war zumindest in der frühen Kirche durchaus noch vorhanden, und das gibt es ja heute auch noch. In Philippi war eine Frau, die den sogenannten Wahrsagegeist hatte. Sie sagte ständig, vor allen Dingen auch ungefragt, Dinge über Personen, die sie irgendwo sah, und das trieb sie an. Das war dieser Dämon, der in ihr saß, dieser Geist, über den sie nicht herrschen konnte. Und die Jünger merken, das ist jetzt nicht, weil die so ist, sondern weil sie diese Mission, die wir jetzt hier in Philippi angefangen haben, weil sie die ständig torpediert, weil sie das kaputt macht, weil sie die Leute ablenkt, das zieht Kraft raus. Das ist nicht gut. Und darum, aber vielleicht auch, weil sie diese Frau merkten, sie merkten dann auch, wer dahinter steckte. Sie wurde ausgenutzt von anderen. Sie hat das gar nicht selbst gemacht, sondern sie hat das gegen Geld getan und damit verdient haben die anderen, die sie praktisch ausgenutzt haben. Und die Jünger durchbrechen diesen Teufelskreis und sagen, du bist gesund, dieser Geist soll nicht mehr in dir herrschen. Aber schlimmer als das, was ich jetzt im ersten Durchgang beschrieben habe, sind die Fälle von Menschen, die mit ihren Dämonen ganz gut klarkommen. Und zunächst ist gar nicht ersichtlich, wer in diesen Menschen Entscheidungen fällt. Diese Menschen sind die, die vom Geist der Lüge und der Täuschung, von Verführung, Bosheit, Machtgelüsten, das gibt es übrigens auch in christlichen Gemeinschaften, verdeckte Einflussnahme, Streit, Spaltungssucht, Verwirrung und Angststiftung erfüllt sind, in allen möglichen Verkleidungen. Und das sind die Dämonen, die hier im Epheserbrief gemeint sind, wo man es nicht mit Fleisch und Blut zu tun hat. Ich denke ja, fast alle, die so ein bisschen länger in Gemeinden sind oder zum Beispiel auch in Zusammenarbeit in Betrieben das kennen, es gibt Menschen, da fragt man sich, warum entzündet sich da immer wieder ein Konflikt bei denen? Warum können wir die auf dem Tisch liegenden Lösungen, die jeder eigentlich einsieht, warum kriegen wir das nicht hin? Warum passiert immer wieder ein etwas, was wir doch dachten, was schon längst vorbei ist, was wir doch abgehakt hatten? Das sind die Kräfte, wo wir nicht mit Fleisch und Blut kämpfen. Auch diese Dämonen können überführt werden. Die frühe Kirchengeschichte ist da drastisch. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte von Ananias und Sapphira. Die sagten, wir haben gespendet, guck mal, wir haben fast alles, wir haben alles gegeben, was wir für den Verkauf von diesem Grundstück oder was es war, da gekriegt haben. Und es war eine Lüge. Und warum musste es diese schreckliche Reaktion geben, dass die beiden gestorben sind? Der Petrus hat sie der Lüge überführt und gesagt, das stimmt doch nicht, jetzt sag doch die Wahrheit. Das wäre ja nicht das Problem gewesen. Nirgendwo stand, ihr dürft aber nichts von dem behalten, was ihr spendet. Sondern dass sie ein Verhalten sich sozusagen hoffähig gemacht haben in den Gemeinden, was eine Bigotterie, ein doppeltes Wesen, ein unehrliches Wesen, eine Heuchlerei zum Tagesgeschäft gemacht hätten. Wenn die mit dem Beispiel durchgekommen wären, dann hätten andere sich daran orientiert. Und dann wäre die Gemeinde praktisch erstorben, bevor sie wirklich aufgeblüht wäre. Es gibt auch noch den Zauberer Simeon. Der war in einer der frühen Gemeinden. Und der hat gedacht, das, was die Jünger alles so können, könnte ich ja eigentlich auch machen, aber ich nehme Geld dafür. Und er hat überhaupt nicht verstanden, dass das diese Dinge alle kaputt macht, die durch das Wunder der Liebe des Geistes geschehen. Und die Apostel haben ihm das auf den Kopf zugesagt, haben gesagt, immer, du machst hier Schmu. Das geht nicht. Lass das sein. Du kannst Gott und den Geist Gottes nicht betrügen und das für Geld tun. Die Dämonen werden erkannt und durch lebendigen Glauben, durch Gebet, durch Wirkung des Heiligen Geistes dann auch vertrieben. Meistens ist hier leider kein Heilungsdienst wirksam, denn diese Menschen wollen ja oft gar nicht, dass sie ihren Dämonen loswerden. Denn sie wollen ihr böses Werk weiterführen. Und es ist praktisch, sie sagen, ich bin doch nicht dafür verantwortlich, ist doch der Dämon in mir, kann ich ja nichts zu. Nochmal, es ist wichtig, sich klarzumachen. Gott legt den Teufel und alle seine Unterteufel, seine Untertanen, die Dämonen in Ketten. Und das hat er schon. Wer will, kann das im 2. Petrusbrief 2,4 nachlesen. Und wir dürfen deshalb sagen, weil Gott ihn in Ketten gelegt hat, ich bin erlöst und befreit und frei von Schuld und dem Bösen durch den Überwinder Jesus Christus, das Lamm Gottes. Wir haben das in dem einen Lied eben gesungen. Und ich kann das nicht von mir aus und ich bin auch nicht stark. Aber ich muss auch nichts beschwören und nichts exerzieren, sondern er hat ja schon gesagt, hau ab, du Böser. Und er hat den Bösen ja schon niedergerungen. Und ich bin ihm gehorsam. Ich wende mich an Christus. Ich wende mich von dem Bösen ab. Alle, die in den letzten 20 Jahren Mitglied dieser Kirche geworden sind, haben das gesagt. Sagst du den Bösen ab? Und ihr habt den Bösen abgesagt. Das ist ein Entschluss, den man fällen muss. Das ist aber nicht, weil wir so stark sind und sagen, ha, ich sag den Bösen ab, sondern weil wir uns unter die Rockschöße Jesu Christi fliehen und sagen, weil du das für mich getan hast, darum will ich dir jetzt gehorchen und will mich nicht an dem orientieren, was ich merke und spüre, das könnte mich ins Böse ziehen, sondern ich will mich an dem orientieren, was das Gute ist. Ich will mich an Jesus Christus orientieren. Ich meide die Versuchung und bin dennoch, wenn ich in ihr falle, darin gehalten, dass Gott mich verschonen wird und mich der Böse nicht anklagen darf. Das ist mein Kampf. Das ist das, wofür ich diese christliche Waffenrüstung immer wieder brauche. Nicht Macht und nicht Übermacht helfen mir, mich zu behaupten, sondern dass ich mich auf Jesus Christus beziehen kann. Durch Wort und Tat zu bezeugen, dass wir an die Liebe Jesu glauben und bereit sind, dafür etwas zu opfern. Zeit, Kraft, Geld. Und manche sogar bis in den Tod. Ich habe noch eine Bibelstelle rausgesucht, die das nochmal sehr zuspitzt. Und zwar steht die in Offenbarung 12, ab Vers 10. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, denn der Verkläger unserer Brüder und Schwestern ist gestürzt, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Jetzt kommt das, worauf es mir ankommt. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Darum freut ihr euch, ihr Himmel und die, die er darin wohnt. Es ist wichtig, dass wir uns eine gewisse Souveränität zulegen. Gott hat den Teufel in Ketten gelegt und selbst der Erzengel Michael, der sozusagen der Drachenbekämpfer, der Kämpfer gegen alles Böse ist, überlässt an einem bestimmten Punkt der Welt und der Ewigkeitsgeschichte den Teufel der Abwicklung Gottes selbst. Gott wird am Schluss den Widersacher selbst erledigen. Und das sollten wir auch tun. Wir sollten Gott den Teufel überlassen. Gerade wenn uns dieses Thema allzu sehr fasziniert, sollten wir es so viel wie möglich meiden. Den eigentlichen Kampf gegen das Böse hat Jesus ja schon gewonnen. An Ostern hat er für uns den Sieg über die Dämonen endgültig erstritten. Und darum können wir ihm das überlassen und Gott selbst überlassen. Es ist seine Angelegenheit. Trotzdem, der sogenannte geistliche Kampf, das ist auch ein Fachbegriff, aber in diesem Fall ist das das, was jeder Christ erlebt, der bleibt uns nicht erspart. Und ihr habt das eben gehört in dieser Bibelstelle. Wie haben die das gemacht? Wir haben Menschen, die sozusagen von Gott am Ende der Zeiten gelobt und belohnt werden. Wie haben die das gemacht? Die haben sich auf das Lamm berufen. Und ich habe euch hier ganz bewusst mal ein Bild mitgebracht. Stammt aus der Lübecker Marienkirche. Ungefähr 1000 Jahre alt das Bild. Und hier seht ihr den Johannes, den Täufer. Und er hat eine Plakette in der Hand. Und da ist ein Lamm drauf, ein Schaf, ein Lamm. Vom Anfang des Auftretens Jesu, wer das im Johannesevangelium lesen will, da könnt ihr das sehen, sagt Johannes, ich habe euch nichts anderes zu sagen, als dass dieser das Lamm Gottes ist. Kein Held, kein mördermäßiger Auftritt, keine beeindruckende Show, sondern das Lamm, was nun im Orient wirklich das war, was man sich mal fürs Abendbrot so zurechtlegte, wenn man Geld hatte. Das war der Inbegriff von leidensfähig, von sich nicht verteidigen können, von benutzt werden. Dieses Tier ist das Bild oder der Begriff, mit dem wir das Werk Jesu erfassen können. Das ist ausgerechnet dieses schwache Tier, überwindet das Böse. Das scheinbar Schwächere und Wehrlose wird siegen gegen das Böse. Und das ist das, worauf sich diese Christen, diese Lobenswerten, die am Ende der Zeiten gelobt werden, bezogen haben. Zu dem Faktum des Kreuzes zu stehen. Nicht die Übermacht zu behaupten, sondern zu sagen, das reicht, was dieses Lamm getan hat, reicht. Zeugnis zu geben, das immer wieder zu sagen, immer wieder zu behaupten und auch so zu leben. Und zu sagen, ich bin bereit, dafür etwas herzugeben. Ich bin bereit, mich dieser Idee Gottes hinzugeben. Manche haben das bis in den Tod getan. Und warum? Weil sie diesen Jesus Christus lieben. Weil sie begeistert, erfüllt, überführt, getröstet sind von dieser Tat Jesu Christi. Das ist der Weg. Der Weg ist, nicht wegzugehen, sich nicht auf Mittel zu verlassen, sondern zu diesem Jesus Christus zu stehen und ihm das zu glauben, dass das langen wird und dass das reicht und dass uns das rettet. Und in seinem Leben auszudrücken, ich setze nicht auf Gewalt, ich setze nicht auf den Stärkeren, ich setze nicht auf Übermacht, ich setze nicht auf Tricks, sondern ich setze auf das Bekenntnis zu diesem Christus. Ich glaube ihm das, dass er diesem Wort Kraft gibt. Und dass ich dann bei der letzten Herausforderung auf seiner Seite stehen werde. Amen.